Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind.
Diese Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtguide, wird präsentiert von LexisNexis, Ihrem Partner für digitale Rechtsinformation und juristische Innovation. Mehr erfahren Sie unter www.lexisnexis.at.
Mittlerweile ist es Mitte Februar und ehrlich, so wie dieses Mal ist das Jahr wirklich noch nie gestartet. Keine Weihnachtspause, Dauer, Vollgas und haben wir es geschafft, den Jägerball zu besuchen. Aber eigentlich war es wirklich schlimm und wir sind komplett unter Wasser nach wie vor, wobei ich gerade mal 2 Wochen Urlaub hatte, aber es war wirklich notwendig.
Ja, das stimmt. Umso mehr ist natürlich ein gutes Team sehr wichtig und unentbehrlich, was wir ja Gott sei Dank haben. Eine Sache hat den Jahresstart natürlich noch mehr herausgehoben. Noch ganz am Anfang, mitten im Winter, haben wir uns zu einer gemeinsamen Tagung in Innsbruck getroffen. Im Fokus standen dieses Mal Matrix-Organisationen. Moderne Organisationsformen, die in der Praxis immer häufiger werden, aber rechtlich einiges an Komplexität mit sich bringen. Was bedeuten sie für arbeitsrechtliche Verantwortung? Welche Auswirkungen haben sie im Sozialrecht und wo lauern steuerrechtliche Stolpersteine, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht?
Ja, das ist mittlerweile in international tätigen Unternehmen und nicht nur übrigens in den ganz großen absoluter Alltag. Und deshalb wollen wir auch die wichtigsten Erkenntnisse, Diskussionen und offenen Punkte aus der Tagung heute mit Ihnen allen teilen. Nachdem wir von den TeilnehmerInnen der Tagung wirklich sehr, sehr positives Feedback bekommen haben, vor allem auch für Treffen die Praxisrelevanz, möchten wir die wesentlichen Inhalte eben auch in unserem Podcast teilen und legen heute daher den Fokus auf arbeitsrechtliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Matrix-Organisationen.
Nachdem es die Tagung nicht geben würde ohne die Tagungsleiterin, haben wir uns diese natürlich heute eingeladen. Wir freuen uns, dass Frau Professorin Dr. Diana Nixova, Leiterin des Lehrstuhls für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Innsbruck, heute gemeinsam mit uns diesen Podcast aufnimmt. Bevor wir aber in das Interview einsteigen, einmal die ganz zentrale Frage: Was sind eigentlich Matrix-Organisationen?
Ja, Julia, der Begriff der Matrix-Organisation kommt ja eigentlich aus der Betriebswirtschaft. Dort ist er wahrscheinlich schon deutlich geläufiger als im Arbeitsrecht. Es handelt sich kurz zusammengefasst um eine Organisationsform, die bewusst auf klassische Hierarchien verzichtet. Unternehmen sind eben nicht primär entlang einer einzigen Weisungslinie aufgebaut, sondern in mehrere, meistens gleichrangige Linien gegliedert, die parallel nebeneinander bestehen.
Zentrale Funktionen wie etwa Personal, IT oder Finanzen können so in funktionsbezogenen Einheiten gebündelt werden, während daneben Geschäftsbereiche nach Produkten, Märkten oder Kundinnengruppen organisiert sind. Neben den bereits bestehenden gesellschaftsrechtlichen Strukturen kommt es im Zuge der Implementierung von Matrix-Organisationen also zu einer weiteren, parallel laufenden Organisationsstruktur. Diese besondere Zuordnung der Geschäftsbereiche führt zu Überschneidungen der Kompetenzbereiche und es entstehen Schnittpunkte, die als Matrixzellen bezeichnet werden.
Diese mehrdimensionalen Organisationsstrukturen können auch über Unternehmensgrenzen hinweg gestaltet werden. Gesellschaftsrechtliche und betriebsverfassungsrechtliche Strukturen können also überlagert werden, indem etwa Arbeitnehmer aus mehreren Betrieben oder Unternehmen innerhalb einer Matrixzelle zusammenarbeiten.
Durch immer weiter verbreitete digitale Arbeitsmöglichkeiten kann aber nicht nur über Unternehmen, sondern auch über Staatsgrenzen hinweg zusammengearbeitet werden. Dies vor allem dann, wenn die Zusammensetzung des Teams nur in virtueller Form erfolgt und Arbeitnehmer verschiedener Unternehmen in verschiedenen Ländern entweder dauerhaft oder temporär lediglich mittels digitaler Arbeitsmittel verbunden sind.
In den dargelegten Arbeitsformen werden ArbeitnehmerInnen anders als in klassisch hierarchischen Unternehmensstrukturen in funktionaler Hinsicht je nach notwendigen Tätigkeiten und Aufgaben unabhängig von ihrer arbeitsvertraglichen Anbindung an ein bestimmtes Unternehmen oder einen bestimmten Betrieb zu bestimmten Matrixzellen zugeteilt. Das führt dann eben zu einer Spaltung der Weisungsgebundenheit. Neben den klassischen Weisungsketten sind dann nämlich auch Anweisungen von Führungskräften innerhalb eines virtuellen Teams oder der virtuellen Arbeitsorganisation zu befolgen. Ergebnis ist dann eine Teilung der Arbeitgeberbefugnisse in fachlicher, organisatorischer und disziplinarischer Hinsicht.
Innerhalb dieser Struktur kommt es also vor, dass Arbeitnehmer zwar in Österreich angestellt sind, dort ihren Vertragsarbeitgeber haben bzw. gegenübersitzen, aber gleichzeitig auch in ein international agierendes Team eingegliedert sind, dessen Führungskraft an einem ganz anderen Standort im Ausland arbeitet. Umgekehrt gibt es auch mehr Arbeitnehmer, die zwar im Ausland tätig sind, aber österreichischen Führungskräften im Inland zugeordnet werden.
Es wird unsere HörerInnen nicht verwundern, dass die geschilderten Organisationsstrukturen für Unternehmen und Betriebe in Österreich mit großen Herausforderungen einhergehen. Und aus diesem Grund haben wir unsere von nun an jährlich stattfindende Tagung gemeinsam mit der Universität Innsbruck und mit Professor Dr. Diana Nixova dem Generalthema Matrixorganisationen und Arbeitsrecht gewidmet.
Bei dieser Gelegenheit wurden die verschiedenen Aspekte grenzüberschreitender virtueller Arbeit innerhalb von Matrixstrukturen in verschiedenen wissenschaftlichen Referaten sowie Beiträgen aus der Praxis besprochen. Wir haben uns angesehen, wie solche Strukturen individualarbeitsrechtlich einzuordnen sind und welche Rolle die betriebliche Mitbestimmung spielt und welche sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Themen Unternehmen dabei im Blick behalten müssen.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem internationalen Personaleinsatz in Form von virtuellen Entsendungen und Arbeitskräfte Überlassungen in Konzernen und es wurde diskutiert, welche Erscheinungsformen Betriebsübergänge in internationalen Matrixorganisationen haben können. Die Ergebnisse der Tagung finden Sie vollständig im noch 2026 erscheinenden Tagungsband, in dem die ReferentInnen der Tagung ihre Vorträge als Beiträge veröffentlichen werden. Wir werden Sie natürlich, sobald dieser Tagungsband erschienen ist, daran erinnern.
Ergebnis der Tagung war jedenfalls, dass internationale Matrixorganisationen das bestehende Arbeitsrecht auf die Probe stellen. Das Arbeitsrecht ist in seinen entscheidenden Bereichen eben nicht unionsrechtlich harmonisiert. Die Arbeitswelt ist wie immer deutlich schneller als das Recht. Welche Fragestellungen vor allem im Arbeitsrecht auftreten, sehen wir uns jetzt gemeinsam mit unserem Gast, Frau Universitätsprofessorin Diana Nixova an. Sie ist Professorin und Institutsleiterin des Instituts für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Innsbruck, forscht schon lange schwerpunktmäßig zu grenzüberschreitenden Fragestellungen und hat sich zuletzt vertiefend mit dem Thema der virtuellen Mobilität von Arbeitnehmern auseinandergesetzt. Wir freuen uns also sehr, in unserem heutigen Podcast eine Expertin in diesem Bereich begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich natürlich auch sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast und auch nach Wien gekommen bist extra, um dir mit uns für unsere Hörer und Hörerinnen höchst aktuelle Fragestellungen rund um Matrixorganisationen anzusehen. Gerade in der Praxis ist ja diese moderne Arbeitsform in Unternehmen schon eine große Herausforderung und da freuen wir uns natürlich besonders, dass wir mit dir hier die ausgewiesenste Expertin in Österreich in diesem Feld bei uns haben.
Wir haben eingangs schon ein wenig über die Struktur von Matrixorganisationen gesprochen. Typisch ist hier, dass Arbeitnehmer ihre Weisungen von verschiedenen Personen erhalten, die unter Umständen auch in anderen Staaten sitzen. Inwiefern stellt dies eine Besonderheit im Arbeitsrecht dar?
Ja, genau. Matrixorganisationen weisen sich eben gerade dadurch aus, dass die Erteilung von Weisungen hier durch mehrere Vorgesetzte aus unterschiedlichen Einheiten erfolgt, indem man also funktionale Unternehmensbereiche, das könnte zum Beispiel in einem Automobilkonzern der Einkauf oder Verkauf sein oder IT, und divisionale Unternehmensbereiche, zum Beispiel gegliedert dann nach Produkten in einem Automobilkonzern, zum Beispiel Autos, Motorräder oder E-Bikes, miteinander kombiniert. Und die Arbeitnehmer sind dann in einer solchen Matrixzelle tätig, wo sich diese beiden Unternehmensbereiche überschneiden und erhalten dann auch von zwei verschiedenen Matrixmanagern Weisungen. Matrixmanager 1 wird dann häufig auch der Vertragsarbeitgeber sein und Matrixmanager 2 gehört dann der steuernden Einheit an, für die der Arbeitnehmer auch tätig ist. Es kommt daher zu einem unternehmensübergreifenden Einsatz von Arbeitnehmern und somit zu einer Aufspaltung der Arbeitgeberfunktionen. Wir haben es also sozusagen mit einem Arbeitsverhältnis zu tun, bei dem das Weisungsrecht auf verschiedene Personen aufgespalten ist. Ein solches dreipersonales Konstrukt stellt im Arbeitsrecht sehr wohl eine Besonderheit dar, weil in einem klassischen zweipersonalen Arbeitsverhältnis, bei dem der Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber einen Vertrag abgeschlossen hat, der Arbeitnehmer in der Regel auch nur Weisungen von seinem Vertragsarbeitgeber erhält, mit dem er auch den Vertrag abgeschlossen hat, nicht aber von einer weiteren steuernden Einheit.
Und kommt es auch bei Matrixorganisationen zur Überlassung von Arbeitskräften?
Ja, genau. Also wir Arbeitsrechtler denken eben bei solchen drei personalen Konstrukten sofort an eine Arbeitskräfteüberlassung, bei der der Arbeitnehmer von seinem Überlasser, also von seinem Vertragsarbeitgeber, an einen Beschäftiger überlassen wird. für den er dann faktisch tätig wird und von dem er fachliche Weisungen erhält. In Deutschland hat man sich schon intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ob das eine Arbeitskräfteüberlassung ist in Matrixorganisationen. Und dort wird in der Regel eine Arbeitskräfteüberlassung verneint, und zwar mit dem Argument, dass man hier auf den Betriebszweck abstellen sollte. Und wenn in der Matrixzelle auch Betriebszwecke des Vertragsarbeitgebers verfolgt werden, wird in Deutschland in der Regel eine Arbeitnehmerüberlassung, wie es dort eben heißt, nicht angenommen, weil bei einer Arbeitnehmerüberlassung der Arbeitnehmer nur im Interesse des Beschäftigers tätig wird, nicht aber im Interesse des Überlassers, also des Vertragsarbeitgebers. Aus diesem Grund wird in Deutschland eine Arbeitskräfteüberlassung nur dann bejaht, wenn nur die Betriebszwecke des Matrixmanagers der steuernden Einheit verfolgt werden. Ist es aber nicht der Fall, und in einer Matrix ist es eben häufig so, dass Betriebszwecke des Vertragsarbeitgebers und der steuernden Einheit verfolgt werden, dann wird eine Arbeitskräfteüberlassung in Deutschland in der Regel auch verneint. Für das österreichische Recht überzeugt mich dieser Ansatz allerdings nicht ganz. In Österreich müssen wir nämlich die Frage, ob eine Arbeitskräfteüberlassung vorliegt oder nicht, mit § 4 Arbeitskräfteüberlassungsgesetz beantworten. Und hier normiert der Absatz 2 des § 4 AÜG 4 verschiedene Kriterien, die, wie wir alle wissen, durch ein Oder miteinander verbunden sind. Und nach der Judikatur genügt eben bereits eines dieser 4 Kriterien, und zwar isoliert, damit wir eine Arbeitskräfteüberlassung bejahen können. Und das sind im Wesentlichen folgende Kriterien. In der Ziffer 1 schaut man sich an, ob ein oder besser gesagt kein von den Produkten des Werkbestellers abweichendes und dem Werkunternehmer zurechenbares Werk hergestellt wird. Dann kommt ein Oder. In der Ziffer 2 schaut man sich an, mit wessen Material und Werkzeug die Arbeit vorwiegend geleistet wird. Dann kommt wieder ein Oder. In der Ziffer 3 geht es um die Frage, ob die Arbeitnehmer organisatorisch in den Betrieb des Werkbestellers eingegliedert sind und dessen Dienst- und Fachaufsicht unterliegen. Und dann wieder Oder, und in der Ziffer 4 geht es um die Frage, wer für den Erfolg der Werkleistung haftet. Und wie schon gesagt, geht hier der OGH von einer isolierten Betrachtung dieser 4 Ziffern aus, und bereits eine davon genügt, um die Arbeitskräfteüberlassung zu bejahen. In der Literatur wurde das auch immer wieder kritisiert, und man hat dafür plädiert, eine Gesamtabwägung vorzunehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Ziffer 3 liegen sollte, also auf der organisatorischen Eingliederung in den Betrieb des Beschäftigers. Das wurde insbesondere aus unionsrechtlichen Gründen argumentiert, weil der Europäische Gerichtshof in grenzüberschreitenden Sachverhalten ein engeres Verständnis von Arbeitskräfteüberlassung hat, als es bei uns im nationalen Recht der Fall ist. Und für den EuGH insbesondere unsere Ziffer 3, also die organisatorische Eingliederung und die Dienst- und Fachaufsicht, ausschlaggebend sind. Geht man jedoch nach wie vor mit dem OGH davon aus, dass bereits eine der 4 Ziffern genügt, um eine Arbeitskräfteüberlassung zu bejahen, dann wird man häufig auch in Matrixorganisationen zum Ergebnis kommen, dass eine Arbeitskräfteüberlassung vorliegt. Voraussetzung wäre hier natürlich, dass überhaupt das österreichische Recht anwendbar ist und wir diese Frage überhaupt nach dem österreichischen Recht zu beantworten haben, was in grenzüberschreitenden Konstellationen, und Matrixorganisationen sind ja häufig auch grenzüberschreitend, das müsste hier also stets als Vorfrage ermittelt werden.
Ja, also der § 4 AÜG, den sollten wir uns sowieso einmal für einen eigenen Podcast vornehmen. Der ist nämlich wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben ja auch mit der Ministerin kurz geredet bei der Tagung über diesen Paragraphen, und da wurden ja durchaus Wünsche adressiert. Sie meinte nur, dass solche Wünsche immer sehr teuer sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht da auch noch ein Praxishinweis. Also ich glaube tatsächlich, dass das in der Praxis häufig ignoriert wird, das Thema einfach der Arbeitskräfteüberlassung, weil, glaube ich, da gar kein Bewusstsein in vielen Organisationen besteht, dass hier eben vielleicht ein geteiltes Weisungsrecht besteht zwischen zwei Rechtsträgern und dass einer dann vielleicht der Beschäftiger ist, nämlich der nicht vertragliche Arbeitgeber. Ich glaube, dass das oft gar nicht wahrgenommen wird, aber eigentlich sollte offensichtlich die Lege Lata. Du hast es gerade schon angesprochen, das Thema, welches Recht ist eigentlich auf solche Arbeitsverhältnisse anzuwenden, denn in, wie du sagst richtigerweise, in diesen Matrixorganisationen wird ja sehr oft grenzüberschreitend gearbeitet. Also gerade in Österreich haben wir ja oft Dachorganisationen oder CEE-Organisationen, wo dann eben jemand zwar in Österreich sitzt, aber einen Line-Manager oder sowas in Deutschland hat oder irgendwo in Osteuropa, dem er oder sie berichtet. Wie kommen wir da überhaupt zur Frage des anwendbaren Rechts?
Genau, also das anwendbare Individualarbeitsrecht ist grundsätzlich nach der Rom-I-Verordnung zu ermitteln und diese enthält in Artikel 8 eine Kollisionsnorm für Individualarbeitsverträge und nach dieser Bestimmung können Arbeitgeber, Arbeitnehmer zunächst mal eine Rechtswahl treffen und vereinbaren, welches Individualarbeitsrecht anwendbar sein soll. Allerdings muss man hier im Arbeitsrecht beachten, dass durch eine Rechtswahl zwingende Bestimmungen desjenigen Rechts, das mangels Rechtswahl anzuwenden wäre, nicht umgangen werden dürfen. Das heißt, auch im Falle einer Rechtswahl muss immer ermittelt werden, welches Recht ohne Rechtswahl anzuwenden wäre. Und hier kommt es nach Artikel 8 Absatz 2 der Rom-I-Verordnung zunächst mal auf den gewöhnlichen Arbeitsort des Arbeitnehmers an. Der ist auch nach der EuGH-Judikatur weit auszulegen. Und nur für den Fall, dass der gewöhnliche Arbeitsort in einem konkreten Fall nicht bestimmt werden kann, kommt es subsidiär nach 8 Absatz 3 Rom-I-Verordnung auf die einstellende Niederlassung an. Und schließlich ermöglicht auch Artikel 8 Absatz 4 der Rom-I-Verordnung mit der sogenannten Ausweichklausel das ermittelte Ergebnis zu korrigieren, wenn sich herausstellen sollte, dass der Vertrag doch eine engere Verbindung zu einem anderen Staat hat. In virtuellen grenzüberschreitenden Sachverhalten stellt sich jetzt aber insbesondere die Frage, ob der gewöhnliche Arbeitsort nach Artikel 8 Absatz 2 der Rom-I-Verordnung der physische Arbeitsort ist, an dem der Arbeitnehmer mit seinem Laptop eben sitzt und Daten in den Computer eintippt, oder ob das der virtuelle Ort ist, an dem die Arbeitsleistung auch empfangen wird und wo sie sich dann schließlich auswirkt. Und diese Frage ist bislang höchstgerichtlich noch nicht geklärt. Meines Erachtens sprechen aber die besseren Argumente für den physischen Arbeitsort. Und das kann man eigentlich auch ganz gut mit einer etwas älteren EuGH-Entscheidung begründen. Das war die Rechtssache Kölsch. In der ging es zwar nicht um einen virtuellen Sachverhalt, sondern eigentlich um einen Lkw-Fahrer, der durch unterschiedliche Staaten gefahren ist und bei dem sich dann auch die Frage gestellt hat, in welchem Staat sein gewöhnlicher Arbeitsort liegt. Und der EuGH hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass es der Ort ist, an dem der Arbeitnehmer tatsächlich seine Arbeitsleistung ausübt und gerade nicht der Staat, in dem der Sitz des Arbeitgebers liegt. Denn, das meint der EuGH, der Schutz des Arbeitnehmers kann immer nur dann gewährleistet werden, wenn auf den Staat abgestellt wird, wo der Arbeitnehmer auch seine wirtschaftliche und soziale Tätigkeit ausübt. Denn in diesem Staat beeinflusst auch das geschäftliche und politische Umfeld die Arbeitstätigkeit. Und dann, daher muss nach Ansicht des EuGH auch die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften dieses Staates gewährleistet werden. Und das finde ich auch teleologisch überzeugend, weil der Arbeitnehmer doch in diesem Staat dann auch die Lebenserhaltungskosten bestreiten muss und den Lohn und sonstige Arbeitsbedingungen nach diesem Staat, nach dem Recht dieses Staates erhalten sollte.
Ja, auch angesichts der technologischen Entwicklung weiß man ja gar nicht mehr dann, wo oft die virtuelle Arbeitsleistung entgegen. Also ich glaube, man würde sich da auch Probleme aufmachen, die man vielleicht dann gar nicht mehr in den Griff kriegt. Jetzt haben wir oft in der Praxis den Fall, dass Personen aus Konzernen eben insbesondere auch mal nur für eine Zeit in einen anderen Staat wechseln. Also eine Entsendung spreche ich jetzt gerade an. Da stellt sich dann eben immer die Frage, bleibt es eigentlich beim Recht, das man vorher schon hatte aufgrund des Arbeitsortes, zum Beispiel in Österreich, und woran hängt es dann, ob man in eine andere Rechtsordnung wechselt? Ich rede jetzt immer vom Arbeitsrecht, Sozialversicherung ist ein eigenes Thema, wo du dich zwar besonders gut auskennst, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Ja, also wenn es sich um eine physische Entsendung handelt, wenn also die Arbeitnehmerin physisch jetzt in deinem Beispiel nach Deutschland geht und dort tätig wird, bleibt zwar nach Artikel 8 Absatz 2 Rom-I-Verordnung der gewöhnliche Arbeitsort weiterhin in Österreich und dieser ändert sich durch eine vorübergehende Entsendung vorerst mal nicht. Allerdings wird dann das österreichische Recht bei physischen Entsendungen durch die Entsenderichtlinie überlagert und diese enthält einen taxativen Katalog an Arbeitsbedingungen, die nach dem Recht des Empfangsstaates, das wäre dann in deinem Fall Deutschland, eingehalten werden müssen. Also nur sofern sie günstiger sind als die Arbeitsbedingungen des Herkunftsstaates. Und zu diesen Arbeitsbedingungen gehört insbesondere die Entlohnung, aber zum Beispiel auch Höchstarbeitszeiten oder Mindestruhezeiten und viele andere Arbeitsbedingungen. Bei kurzfristigen Entsendungen können die Mitgliedstaaten hier allerdings Ausnahmen vorsehen. Und wir haben ja auch im österreichischen Recht im umgekehrten Fall, wenn die Arbeitnehmer nach Österreich entsandt werden, im Paragraph 1 LSDBG auch durchaus eine Reihe von Ausnahmen, die in solchen Fällen zur Anwendung kommen könnten. Wenn es sich aber nicht um eine physische Entsendung handeln sollte, sondern um eine virtuelle, dann kommt die Entsenderrichtlinie gar nicht zur Anwendung, weil aus der EuGH-Judikatur lässt sich ableiten, dass die Entsenderrichtlinie nur dann anwendbar ist, wenn der Arbeitnehmer physisch auch selbst die Grenze überschreitet. Es genügt daher nicht, wenn nur die Arbeitsleistung virtuell die Grenze überschreitet. In einem solchen Fall ist nämlich die Anwendung der Entsenderrichtlinie zum Schutz des Arbeitnehmers nicht notwendig. Und nach der EuGH-Judikatur wird sie dann also nicht angewendet.
Unsere Hörerinnen werden sich vielleicht noch daran erinnern, wir haben in einer unserer vergangenen Folgen bereits über eine Entscheidung des VWGH gesprochen, in der das Höchstgericht auch bei einem rein virtuellen Überlassungsvorgang gesagt hat, dass diese nach den Bestimmungen des AÖG bewilligungspflichtig ist. Wie würden Sie diese Entscheidung einordnen?
Ja, diese VWGH-Entscheidung vom April 2025 hat in der Tat für sehr viel Aufregung gesorgt. Der Verwaltungsgerichtshof hat hier entschieden, dass im Fall einer grenzüberschreitenden virtuellen Arbeitskräfteüberlassung, wenn also die Arbeitskräfte virtuell aus Österreich in einen Drittstaat überlassen werden, ohne aber physisch Österreich zu verlassen, eine Bewilligung nach § 16 Absatz 2 Arbeitskräfteüberlassungsgesetz erforderlich ist. Er begründet das insbesondere mit arbeitsmarktpolitischen und volkswirtschaftlichen Gründen, weil diese Arbeitskräfte dann am österreichischen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Zum Schutz der betroffenen Arbeitnehmer aber, das sagt auch der VWGH ausdrücklich selbst, ist es gar nicht notwendig, weil diese Arbeitnehmer verlassen ja physisch Österreich überhaupt nicht. Ich würde daher jedenfalls sagen, dass die VWGH-Entscheidung nicht auf kollisionsrechtliche Fragen übertragen werden kann, weil es im Arbeitskollisionsrecht gerade um den Schutz der betroffenen Arbeitnehmer geht und insbesondere hinsichtlich der Frage von vorhin, ob der gewöhnliche Arbeitsort im Sinne des § 8 Absatz 2 Rum 1 Verordnung der physische oder der virtuelle Ort ist, ändert sich daher durch die VWGH-Entscheidung meines Erachtens nichts. Beim Kollisionsrecht würde ich daher nach wie vor beim physischen Arbeitsort bleiben. Aber auch abgesehen vom Kollisionsrecht ist die VWGH-Entscheidung natürlich höchst problematisch und wirft jetzt in der Praxis erhebliche Probleme auf. Und hier wäre es wohl am besten, wenn der Gesetzgeber tätig werden würde und § 16 AÜG novellieren würde und klarstellen würde, dass in solchen virtuellen Konstellationen keine Bewilligungspflicht besteht, damit hier auch Rechtssicherheit geschaffen wird.
Ja, also AÖG-Novelle steht an. 4.16, wir hätten schon ein paar Ideen.
Ja, schon mal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Kommen wir nun zu den Auswirkungen von Matrixorganisationen auf das Betriebsverfassungsrecht. Das Betriebsverfassungsrecht regelt die innere Organisation der Belegschaft innerhalb eines Betriebs beziehungsweise stattet die Belegschaft mit Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechten aus. Ausgangspunkt für die betriebliche Mitbestimmung ist der Betrieb. Wenn wir aus österreichischer Perspektive auf Matrixorganisationen blicken, was ist dann wichtig zu beachten?
Ja, also die besonderen Herausforderungen für die Betriebsverfassung in Matrixorganisationen ergeben sich daraus, dass die Arbeitgeberfunktionen auf mehrere Ebenen verteilt sind. Fachliche und disziplinarische Weisungsbefugnisse fallen eben auseinander und die Zusammenarbeit findet eben häufig betriebs- oder unternehmensübergreifend und dann auch noch über verschiedene Staaten hinweg statt. Und dem steht eben das sehr national geprägte Betriebsverfassungsrecht gegenüber, das auf eine gewisse Stabilität der Organisation ausgerichtet ist, vielleicht auch, weil das zumindest in Österreich aus den 1970er Jahren stammt und in seinem Kern eigentlich auch nicht verändert wurde. Und damit stellen sich drei wesentliche Fragestellungen. Erstens die Frage der Abgrenzung von Betrieben untereinander, also wann bei dieser flexiblen, oft sehr fluiden Art der Zusammenarbeit überhaupt ein Betrieb entsteht oder sich vielleicht auch wieder auflöst. Die Frage nach der Lokalisierung eines Betriebes, also wo ist der eigentlich, weil ja das Betriebsverfassungsrecht nach völlig herrschender Ansicht, wenn auch stark kritisiert, eben dem Territorialitätsprinzip unterliegt, eben nicht der Rom-I-Verordnung unterliegt und damit eben streng quasi nach Ländergrenzen beurteilt wird, mit einigen Ausnahmen. Und die Zuteilung, drittens, die Zuteilung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, also die Frage, welchem Betrieb jetzt sie eigentlich angehören, vor allem gerade bei virtueller Zuteilung.
Aber was genau ist eigentlich ein Betrieb? Der Betriebsbegriff ist in § 34 AVG geregelt und als Betrieb gilt jede Arbeitsstätte, die eine organisatorische Einheit bildet, innerhalb deren eine physische oder juristische Person oder eine Personengemeinschaft mit technischen oder mit immateriellen Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht besteht oder nicht. Ein Betrieb muss also selbst und eigenständig agieren, damit eine eigene Belegschaftsvertretung gebildet werden kann. In einem Unternehmen können also mehrere selbstständige Betriebe nebeneinander bestehen und voneinander abgegrenzt werden. Agiert keine Einheit selbst bzw. eigenständig genug, dann besteht das Unternehmen aus nur einem Betrieb. Welche Besonderheiten gelten hier bei Matrixorganisationen?
Ja, also wenn man eben diese Definition im Arbeitsverfassungsgesetz sich anschaut, dann wird eigentlich relativ schnell ersichtlich, dass der historische Gesetzgeber der 1970er Jahre das Bild eines gemeinsamen Büros oder vielleicht einer Fabrik oder so vor dem geistigen Auge hatte. Also sicher noch nicht diese Art des virtuellen, grenzüberschreitenden Arbeitens, die wir heute kennen. Und jetzt aber eben in diesen gerade grenzüberschreitenden Matrixorganisationen wird ersichtlich, dass diese Vorstellung halt nicht mehr überall mit der Realität übereinstimmt. Auch virtuelle Organisationseinheiten können grundsätzlich einen Betrieb im Sinne des AVG bilden. Dann müssen eben die genannten Kriterien, die du gerade genannt hast, vorliegen. Also wenn zum Beispiel ArbeitnehmerInnen im virtuellen Raum auf Dauer mit gemeinsamen Betriebsmitteln unter Anweisung eines oder einer Betriebsinhaberin zusammenarbeiten und eben selbst und eigenständig einen Betriebszweck verfolgen, dann liegt zumindest nach österreichischem Verständnis auch hier ein eigener Betrieb vor. Also virtuell ist nicht ausgeschlossen, nur weil es der Gesetzgeber damals vielleicht nicht ganz im Auge hatte. Jetzt wird es aber bei den Matrix-Organisationen oft schwer, weil gerade in Konzernunternehmen, in denen eben diese Organisationsform oft verwendet wird, fraglich ist, ob in diesen einzelnen Matrix-Zellen überhaupt ein eigener Betriebszweck verfolgt wird und ob diese Einheiten wirklich selbst und eigenständig agieren. Und wenn eben auch eine virtuell gebildete Arbeitsorganisation nicht selbstständig agiert, weil zum Beispiel budgetäre Entscheidungen oder personelle Entscheidungen betreffen die dort tätigen ArbeitnehmerInnen außerhalb dieser Zelle getroffen werden oder wenn sie diese Zelle sich eben nur kurzfristig für ein Projekt zusammentut und dann wieder auflöst, dann wird eben nach zumindest unserer Definition in Österreich kein eigener Betrieb vorliegen. Und dann ist vielleicht dieser virtuelle Zusammenschluss der Teil eines anderen Betriebs, der muss aber auch nicht unbedingt in Österreich liegen. Das heißt, wir wissen das oft gar nicht, weil wir es eben gar nicht nach allen Rechtsordnungen vielleicht beurteilen können.
Und wann ist in internationalen Sachverhalten österreichisches Betriebsverfassungsrecht anzuwenden?
Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Also es wird nach herrschender Ansicht im Betriebsverfassungsrecht eben das Territorialitätsprinzip angewendet. Das heißt, es kommt nach der ständigen Rechtsprechung des OGH und schon auch noch immer einigen Meinungen in der Literatur darauf an, ob ein Betrieb im Inland, also im österreichischen Bundesgebiet, besteht. Und wenn der Betrieb in Österreich festgestellt wird, dann findet eben das österreichische Betriebsverfassungsrecht auch auf die Arbeitnehmerinnen Anwendung, die ihre Tätigkeit physisch im Ausland ausüben. Das ist das sogenannte Ausstrahlungsprinzip. Also ein Inlandsbetrieb kann ein bisschen auch ins Ausland ausstrahlen, aber sein Kern muss in Österreich sein.
Damit in einer Arbeitsorganisation also ein Betriebsrat gewählt werden kann, braucht es einen Betrieb im Inland. Du hast gesagt, dass auch Arbeitnehmer im Ausland diesem Betrieb im Inland zugeordnet werden können. Das bringt mich auch schon zur letzten Frage in diesem Zusammenhang, nämlich zur Zuordnung von Arbeitnehmern zu einem Betrieb. Welchen Einfluss haben hier Matrixorganisationen bzw. was ist hier zu beachten?
Ja, also wir haben es ja heute schon mehrfach gehört, Arbeitnehmer stehen in Matrixorganisationen normalerweise nicht nur ihrem Vertragsarbeitgeber gegenüber, sondern haben dann eben andere Vorgesetzte, die ihnen fachliche oder sonstige Weisungen erteilen in einem anderen Geschäftsbereich, der zu einem anderen Unternehmen, einer anderen juristischen Person gehört. Und dann ist eben die Frage, welchem Betrieb diese Arbeitnehmer tatsächlich zuzuordnen sind. Und in Österreich, also wenn wir wieder ins österreichische AVG schauen, ergibt sich aus § 36, dass all jene Arbeitnehmer einem Betrieb zugehörig sind, die innerhalb dessen tätig werden. Also da kommt es insbesondere dann auf die Ausübung von Weisungsrechten an. Zweck der Bestimmung ist nämlich, dass den Arbeitnehmern dort Mitbestimmungsrechte zukommen, wo auch die sie betreffenden Entscheidungen getroffen werden.
Das heißt, bei der Prüfung, welchem Betrieb Arbeitnehmer in Matrixorganisationen zuzuordnen sind, kommt es darauf an, welche Arbeitgeber in welchem Ausmaß weisungsbefugt sind.
Ja. Im Wesentlichen kann man sich zwei Fallkonstellationen vorstellen. Im ersten Fall führt die Aufteilung der Arbeitgeberstellung in der Matrixorganisation nicht zu einer Veränderung der Betriebszugehörigkeit der betroffenen Arbeitnehmer, wenn nämlich nur beschränkt Weisungsrechte übertragen werden, während die Arbeitnehmer weiterhin dem Betrieb des vertraglichen Arbeitgebers zugeordnet bleiben. Da bleibt es also ganz unverändert bei der Zugehörigkeit zur Belegschaft zum Vertragsarbeitgeber. Im zweiten Fall kommt es zu einer doppelten Betriebszugehörigkeit von Arbeitnehmerinnen. Wie auch im Rahmen eben der Arbeitskräfteüberlassung bleiben die Arbeitnehmer weiterhin betriebsverfassungsrechtlich dem überlassenden Betrieb zugehörig. Allerdings besteht bei der Übertragung umfassender Weisungsrechte auch im beschäftigenden Betrieb eine Betriebszugehörigkeit, weil wesentliche Arbeitgeberfunktionen eben auf ihn übergehen. Und die Folge wäre dann, und das kennen wir aus der Arbeitskräfteüberlassung, eine doppelte Betriebszugehörigkeit. Das lässt sich eben auf Matrixorganisationen, zumindest wenn wir sie jetzt nach österreichischem AVG denken, wohl übertragen. Arbeitnehmer sind also im Falle der Übertragung wesentlicher Weisungsrechte sowohl in die Organisation des Vertragsarbeitgebers als auch in jene des Einsatzbetriebs eingebunden. Wir haben also jetzt gehört, das Arbeitsvertragsstatut richtet sich nach dem individuellen Arbeitsort, wie die Diana vorhin erklärt hat. Beim Betriebsverfassungsstatut kommt es eben auf den Ort des Betriebes an. Und nur wenn der im Inland liegt, kann österreichisches Arbeitsverfassungsrecht hier zur Anwendung kommen. Und dann können unter Umständen Arbeitnehmer, die physisch im Ausland tätig sind, betriebsverfassungsrechtlich Teil des Inlandsbetriebs sein unter bestimmten Voraussetzungen. Also wenn sie weiterhin eine enge Anbindung an diesen inländischen Betrieb haben. Das führt aber dann zur sehr spannenden Frage, und jetzt komme ich wieder zu dir, Diana. Wie ist denn das eigentlich mit dem Kündigungsschutz in solchen Konstellationen, weil der ja in Österreich im Arbeitsverfassungsgesetz angesiedelt ist?
Ja, beim allgemeinen Kündigungsschutz stellen sich in grenzüberschreitenden Sachverhalten tatsächlich mehrere komplexe Rechtsfragen, nämlich deswegen, weil es sich dabei um einen Schnittstellenbereich zwischen dem Individualarbeitsrecht und dem Betriebsverfassungsrecht handelt. Die erste Frage ist daher, ob der allgemeine Kündigungsschutz nach § 105 und 107 AVG kollisionsrechtlich wie Individualarbeitsrecht und damit nach Artikel 8 Drum 1 Verordnung anzuknüpfen ist oder ob wir ihn betriebsverfassungsrechtlich anknüpfen müssen. Früher hat der OGH aufgrund der Verankerung des Kündigungsschutzes im Betriebsverfassungsrecht die einschlägigen Paragraphen 105 und 107 AVG kollisionsrechtlich nach dem Territorialitätsprinzip beurteilt. Er hat also den österreichischen Kündigungsschutz kollisionsrechtlich nicht angewendet, wenn in Österreich kein Betrieb mit mindestens 5 Arbeitnehmern vorlag. Das hat man aber in der Literatur ziemlich heftig kritisiert, weil es eine Frage der Auslegung des Artikel 8 Drum 1 Verordnung ist, wie der Begriff Individualarbeitsverträge nach Artikel 8 Drum 1 Verordnung zu verstehen ist. Und der Begriff Individualarbeitsverträge nach Artikel 8 Drum 1 Verordnung muss nämlich unionsrechtlich autonom ausgelegt werden und man darf an diese Auslegung auch nicht mit unserem nationalen Verständnis herangehen. Deswegen wurde in der Literatur auch mehrfach aufgezeigt, dass unionsrechtlich eben auch der Kündigungsschutz unter Artikel 8 Drum 1 Verordnung zu subsumieren ist, auch wenn er bei uns in Österreich betriebsverfassungsrechtlich ausgestaltet ist. Und dem hat sich jetzt der Oberste Gerichtshof in einer Entscheidung vom Juni 2025 erstmals ausdrücklich angeschlossen. Das bedeutet jetzt, dass die Paragraphen 105, jedenfalls Absatz 3 und 7 und Paragraph 107 AVG kollisionsrechtlich nach Artikel 8 Drum 1 Verordnung auch dann eben zur Anwendung kommen, wenn beispielsweise der Arbeitnehmer alleine im Homeoffice in Österreich tätig ist und von hier aus virtuell für einen ausländischen Arbeitgeber tätig wird, der seinen Betrieb im Ausland hat und nicht in Österreich, sofern natürlich überhaupt gemäß Artikel 8 Drum 1 Verordnung österreichisches Recht anwendbar ist. Das bedeutet jetzt aber trotzdem noch nicht, dass sich ein solcher Arbeitnehmer auf den Kündigungsschutz berufen kann. Denn wir kommen zwar kollisionsrechtlich zum österreichischen Kündigungsschutzrecht, jetzt müssen aber auch die materiell rechtlichen Voraussetzungen der Paragraphen 105 und 107 AVG erfüllt sein. Und diese setzen auf der materiell-rechtlichen Ebene voraus, dass ein betriebsratspflichtiger Betrieb vorliegt. Und fraglich war jetzt auch in der OGH-Entscheidung, ob ein Betrieb mit mindestens 5 Arbeitnehmern im Ausland ausreicht. Denn hier gab es ja einen deutschen Arbeitgeber und er hatte im Ausland, also in Deutschland, einen Betrieb mit mehr als 5 Arbeitnehmern, nicht aber in Österreich. Und der OGH hat das verneint und entschieden, dass der Betrieb im Inland, also in Österreich, liegen muss. Ein ausländischer Betrieb reicht nicht aus. Das bedeutet, der Arbeitnehmer hat im Ergebnis dann weder den österreichischen Kündigungsschutz, weil die materiell rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, noch den ausländischen, in dem Fall wäre es der deutsche gewesen, weil eben das ausländische Recht wiederum kollisionsrechtlich nach Artikel 8 Rum 1 Verordnung nicht anwendbar ist. Ja, spannend wird es jetzt in weiteren Sachverhalten in Zukunft vor allem die Frage sein, wann von einem solchen inländischen Betrieb überhaupt auszugehen ist. Kann das beispielsweise auch bei einem rein virtuellen Betrieb bejaht werden, der von Österreich gesteuert wird? Wenn zum Beispiel 3 Arbeitnehmer virtuell in Österreich sind und auch die Steuerung von Österreich aus erfolgt und 3 weitere Arbeitnehmer in Deutschland virtuell tätig sind. Ich würde das unter bestimmten Voraussetzungen durchaus bejahen, weil unter bestimmten Voraussetzungen sehr wohl auch rein virtuelle Betriebe den Betriebsbegriff des Paragraph 34 erfüllen können. Und ich würde eben kollisionsrechtlich beim Betriebsverfassungsrecht nicht auf das Territorialitätsprinzip abstellen, sondern nach Paragraph 1 Absatz 1 BRG auf den Staat, von dem aus der Betrieb gesteuert wird. Und insofern könnte man unter gewissen Voraussetzungen auch in solchen Konstellationen möglicherweise den Kündigungsschutz bejahen. Ob das aber auch die Gerichte so sehen werden, das bleibt abzuwarten.
Also bei mir rennst du jedenfalls offene Türen ein damit. Vielleicht zusammenfassend, glaubst du oder wo siehst du den größten Anpassungsbedarf jetzt in unserem Arbeitsrecht, vor allem im nationalen Arbeitsrecht, im Hinblick eben auf diese neuen grenzüberschreitenden Matrix-Organisationen? Gibt es ja Punkte, wo du sagst, da sollte der Gesetzgeber tätig werden?
Ja, ich glaube, es gibt in vielen Punkten Nachbesserungsbedarf und zwar sowohl im Individualarbeitsrecht als auch im Betriebsverfassungsrecht. Individualarbeitsrechtlich ist derzeit in virtuellen Sachverhalten, das betrifft jetzt nicht vielleicht unbedingt Matrixorganisationen, aber generell virtuelle Sachverhalte, da ist ein sogenanntes virtuelles Lohn- und Sozialdumping möglich, weil wir eben gemäß Artikel 8 Absatz 2 Rum 1 Verordnung auf den physischen Arbeitsort abstellen und eine Korrektur durch die Entsenderrichtlinie anders als bei physischen Entsendungen nicht erfolgt. Wenn daher Arbeitnehmer aus Niedriglohnstaaten virtuell für Arbeitgeber in Hochlohnstaaten tätig werden, muss ihnen der Arbeitgeber nur den Lohn und die sonstigen Arbeitsbedingungen nach dem Recht des Niedriglohnstaates gewähren, in dem sich der Arbeitnehmer physisch aufhält. Und dieses Ergebnis könnte nur der Unionsgesetzgeber, der Lege Ferenda, korrigieren, etwa indem er einen neuen Unionsrechtsakt schafft, zum Beispiel für virtuelle Entsendungen, ähnlich wie wir ihn für physische Entsendungen haben, aber doch mit einigen Abweichungen und Besonderheiten, die für die virtuelle Arbeitswelt passen.
Das Gegenargument hier wäre natürlich, dass die Personen, die ja dann in ihrem Heimatstaat auch ein geringeres quasi, also die ja dem Lohnniveau unterliegen, das in ihrem Heimatstaat gilt, und ja dort auch die Lebensunterhalt oder Lebenshaltungskosten bestreiten müssen. Also das wäre die andere Sicht darauf, ohne dass ich jetzt eine Meinung schon final habe dazu.
Genau, das ist ja auch der Grund, warum wir derzeit sagen, wir stellen jetzt auf dem physischen Arbeitsort ab und nicht auf den virtuellen. Wenn man sich aber Lösungen der Lege Ferenda überlegen möchte, die ist sozusagen passen, könnte man überlegen, hier einen Unionsrechtstag zu schaffen, den man da drüber legt, so wie wir es bei physischen Entsendungen machen. Und da müsste man sich aber auch ganz genau überlegen, welche Arbeitsbedingungen sollen das überhaupt sein, die man da korrigiert. Ja, das müssen ja nicht alle sein. Wo macht man Ausnahmen? Macht man zum Beispiel für Konzerne Ausnahmen und so weiter? Also da müsste man sich ganz genau die Details überlegen. Deshalb passt ja auch die jetzige Entsenderichtlinie für solche Sachverhalte nicht. Also ich glaube, da bräuchte man wirklich, wenn überhaupt, dann einen eigenen Unionsrechtsakt. Und der würde wohl primärrechtlich auch nicht auf der Dienstleistungsfreiheit basieren, so wie die jetzige Entsenderichtlinie, sondern auf der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Was aber der österreichische Gesetzgeber machen könnte, wäre mal § 107 AVG zu novellieren, aufgrund der Probleme im Kündigungsschutzrecht, und zwar dahingehend, dass sich in Zukunft auch solche Arbeitnehmer auf den allgemeinen Kündigungsschutz stützen können, die von Österreich aus für einen ausländischen Arbeitgeber virtuell tätig sind, der seinen Betrieb im Ausland hat. Denn das Ergebnis, dass der Arbeitnehmer seinen Kündigungsschutz verliert, weil er virtuell für einen ausländischen Arbeitgeber und nicht für einen österreichischen Arbeitgeber tätig ist, ist wohl nicht mehr zeitgemäß. Hier ist aber meines Erachtens auch nicht unbedingt dem OGH ein Vorwurf zu machen, sondern vielmehr müsste tatsächlich hier der Gesetzgeber tätig werden und das AVG novellieren. Ja, und im Betriebsverfassungsrecht könnte man auch einiges überlegen. Und zwar könnte § 34 AVG zunächst mal dahingehend novelliert werden, dass klargestellt wird, dass auch virtuelle Betriebe den Betriebsbegriff erfüllen können, damit hier Rechtssicherheit geschaffen wird. Und für grenzüberschreitende Sachverhalte im Betriebsverfassungsrecht, da bräuchten wir wohl, wenn wir wirklich die Probleme lösen wollen, auch eine unionsrechtlich einheitliche Kollisionsnorm. Sonst bleibt nämlich immer das Grundproblem bestehen, dass Normkollisionen, bei denen mehrere Rechtsordnungen zur Anwendung kommen, oder Regelungslücken, bei denen gar keine Rechtsordnung anwendbar ist, entstehen können, weil wir es eben mit 27 unterschiedlichen nationalen Kollisionsnormen zu tun haben. Ich glaube, auch kompetenzrechtlich wäre das durchaus möglich, eine solche unionsrechtlich einheitliche Kollisionsnorm zu schaffen. Aber ob es jemals dazu kommen wird, das bleibt natürlich abzuwarten. Insgesamt wird es aber meines Erachtens schon notwendig sein, in Zukunft Gesetzesänderungen vorzunehmen, um auch für die virtuelle grenzüberschreitende Arbeitswelt sachgerechte Lösungen zu schaffen, weil sich mit den jetzigen Unionsrechtsakten oder auch den nationalen Rechtsakten nicht alle Probleme lösen lassen.
Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die internationale Matrix-Organisation. Ich hoffe, dass wir Sie bald wieder in unserem Podcast begrüßen dürfen.
Ja, danke dir, Diana. Ich habe schon bei der Tagung gemerkt, dass wir mit dem Thema einen Nerv getroffen haben, und es freut mich besonders, dass wir jetzt für alle, die diese Tagung noch nicht besuchen konnten, hier nochmal die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst haben. Ich glaube, es ist ein sehr, 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 sehr spannendes Feld und vielleicht vom österreichischen Gesetzgeber in seiner Bedeutung noch nicht vollständig erkannt, wenn ich es so kritisch anmerken darf.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung, und ich freue mich auch schon auf unsere nächste gemeinsame Tagung, die wir am 14. und 15. Jänner 2027 wieder gemeinsam in Innsbruck organisieren werden. Dann auch wieder zu einem anderen spannenden Thema, das aber jedenfalls, das können wir jetzt schon versprechen, auch praxisrelevant sein wird.
Und den Schnee haben wir auch schon bestellt.
Ja, danke auch an unsere Zuhörerinnen, dass sie uns wieder begleitet haben, und bis zum nächsten Mal bei Legal Leading.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.